einen ganz, ganz lieben Gruß meinem lieben Fuldaer Mitbischof, Mitbruder Heinz-Josef Algermissen. Ich freue mich, dass wir beisammen sind. Und auch einen ganz herzlichen Gruß an die anderen Brüder im bischöflichen Dienst. Lieber Professor Gindert, Sie haben die Einleitungsworte gehalten. Fürst von Löwenstein hat in Kürze humorvoll hier auch seinen Auftritt absolviert. Danke für alle guten Worte und eben auch dem Oberst der Reserve auch alles Gute. Meine lieben Schwestern und Brüder im Glauben, Freude am Glauben, das ist ein Motto, ein Thema, das für unsere Zeit ja seit vielen Jahren schon ihr Thema ist, nicht gewesen ist, sondern ist und für meine Begriffe ungeheuer wichtig ist. Denn Jammern und bloß das eine oder andere in die Kritik bringen, aber nichts Aufbauendes hinzufügen, führt uns keinen Schritt weiter. Und es ist durchaus berechtigt, dass wir sagen können, es gibt bei allem Plus und Minus, und auf dieser Erde gibt es nichts Vollkommenes, es gibt aber wirklich Freude am Glauben. Und wir haben uns für diesen heutigen Tag und überhaupt für dieses Treffen hier in Fulda das Thema gewählt, oder Fuldaer Diözesanbischof hat es eben vorgelesen mit dem Grußwort des Kardinalstaatssekretärs Tarcisio, mit den Grüßen des Heiligen Vaters auch, Kirche unsere Heimat. Kirche, unsere Heimat, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und ich will versuchen, in einigen Punkten zu diesem Thema zu Ihnen zu sprechen. Gebe zunächst einmal auch gleich die Gliederung bekannt. Christus als Haupt der Kirche, die sein Leib ist. Dann in einem zweiten Schwerpunkt, was bedeutet das Subsistit in, also in dieser Kirche ist eben Jesus Christus in Verbindung auch mit Dominus Jesus und mit der jüngsten Erklärung der Glaubenskongregation zum Verstehen, wer sind wir als Glieder in der Gemeinschaft der katholischen Kirche. Und der dritte Schwerpunkt meiner Überlegung ist das Fortleben und Fortwirken Jesu Christi in und durch die Kirche. Ich beginne mit einem Beispiel, das mir erst vor 3 Wochen widerfahren ist. Es war eine außerordentliche Gruppe in Augsburg, und zwar 90 Studenten aus China. Es waren also Studenten, es waren Ordensschwestern, es waren Priester, die in der Bischofsstadt in Augsburg waren und die sich aber auch in dem südbayerischen Bereich einige Erfahrungen sammeln und mitnehmen wollten. Sie waren im Priesterseminar untergebracht zu dem einen Vormittag. Ich war eingeladen als der Bischof, und es gab dann 2 wesentliche Aussagen. Und zwar die erste Aussage als Frage, in der Weise, dass mich ein junger Priester fragte, wie machen Sie das hier in Ihrer Diözese? Wie machen Sie das in Deutschland mit der Kirche als Mission? Kirche als missionarische Gemeinschaft von bekennenden Glaubenden. Gibt es das bei Ihnen in der Diözese? Gibt es das bei Ihnen in diesem Teil Bayerns? Eine ganz entscheidende Frage, auf die wir heute auch noch zu sprechen kommen werden und die einen jeden von uns, Sie, genauso wie uns Bischöfe, in entsprechender Weise herausfordert. Und die zweite Aussage war, wie wird bei Ihnen das Neue Testament verstanden? Bei uns in China gilt das Neue Testament, auch die Person Jesu Christi, natürlich als geschichtliche Gegebenheit, aber das Neue Testament wird verstanden als ein Buch der Philosophie aus der Vergangenheit, von dem man vielleicht auch für die Gegenwart noch Erkenntnisse sammeln könnte. Wie ist die Einstellung bei Ihnen zu diesem Text des Neuen Testamentes? Wird es eben auch bloß gesehen als ein Beitrag zu einer Philosophie der Vergangenheit, als ein Beitrag zur Philosophie, die vielleicht bis in die Gegenwart auch hineinwirken kann? Und auch mit dieser Frage ist eines ganz deutlich geworden, meine lieben Zuhörer: Ist die Gestalt Jesu, ist die Botschaft von Jesus gleichgültig oder gleichwertig mit einer Botschaft von Konfuzius, von Buddha, von Sokrates, von seinem Schüler Platon, von Aristoteles? Ich könnte auch Mahatma Gandhi erwähnen. Ich könnte von Luther Martin King sprechen und nicht zuletzt auch von der Mutter Teresa von Kalkutta. In allem Respekt. Ist diese Botschaft, die Person Jesu und seine Botschaft gleichgültig, gleichwertig mit den genannten Persönlichkeiten, oder ist sie mehr? Und diese Frage ist, so bin ich überzeugt, eine Frage, die uns alle wirklich herausfordert und wo wir uns nicht drehen und winden können und vielleicht, wenn wir nach dem Grund unserer Hoffnung gefragt werden, wie ein Taschenmesser zusammenklappen könnten und uns womöglich noch entschuldigen, dass wir Christen sind oder gar noch Christen der römisch-katholischen Kirche, dieses Traditionsladens von Anno dazumal. Sondern hier gilt es ganz klar und eindeutig Farbe zu bekennen. Wer ist dieser Jesus Christus und wer ist diese Kirche? Und wenn uns das nicht klar ist, können wir auch nicht mit Überzeugung sagen, Kirche unsere Heimat, und können wir auch nicht das erfüllen, was uns Petrus in seinem ersten Brief sagt, von der Hoffnung Zeugnis ablegen, die uns trägt im Leben und im Sterben. Sie werden verstehen, dass ich jetzt auch auf einige wesentliche Textstellen eingehe, um das zu verdeutlichen. Für uns und aus dem biblischen Befund heraus ist eines ganz deutlich, dass Jesus Christus nicht eine Lebensweisheit von sich gibt. Sicher ist das mit enthalten in der Botschaft des Evangeliums. Aber ich frage mich dann und wann und sicher auch mit meinen geistlichen Mitbrüdern, vielleicht sind wir als Kirche auch im interreligiösen Dialog, vor allen Dingen auch im Kulturdialog mit einem immer stärker werdenden Islam, deshalb so schwachbrüstig geworden, weil seit 25 Jahren oder 30 Jahren Christentum verniedlicht wird mit der Verkündigung, seid nett zueinander. Und da muss ich natürlich sagen, Leute, die den humanen Atheismus begründet haben, wie ein Jean-Paul Sartre und ein Albert Camus, das sind keine Menschenfresser gewesen. Die sind also, haben es auch nett zueinander gewesen. Und wenn ich an meine 40% nicht getaufter Soldaten in der Bundeswehr denke, das sind zu einem ganz großen Teil pfundige Kameraden, die durchaus Verständnis haben für ihre Mitsoldatinnen und Mitsoldaten und die sich fair und kameradschaftlich und gerecht verhalten. Und damit ist ganz deutlich gesagt, eben Christentum ist wirklich mehr als nur nett sein zueinander. Und ich gehe so weit, dass ich auch für den interreligiösen Dialog ganz klar und eindeutig sage, dass Allah nicht der liebende Gott und Vater unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus ist. Das müssen wir bei allem Respekt gegenüber gläubigen Muslimen ganz klar und eindeutig herausstellen. dass wirklich, dass wir uns bekennen zu dem einen Herrn und Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde, eines gewaltigen Universums, sodass auch moderne Naturwissenschaftler wie ein Max Planck oder ein Wernher von Braun, der bedeutendste Atomphysiker, seinerzeit sagten, wir können uns das gewaltige Universum ohne eine absolute geistige Ursprungskraft nicht vorstellen. Aber die entscheidende Frage bleibt, wie steht diese geistige, absolute Ursprungskraft zu unserer winzigen, kleinen Erde? Wie steht sie zu unserem menschlichen Dasein? Und das ist einmalig. Und das müssen wir in aller Liebenswürdigkeit, aber in aller Deutlichkeit herausstellen. Es ist einmalig, dass dieser ganz andere, dieser große, dieser unbekannte, einen gewaltigen Tausch von oben nach unten vollzogen hat, indem er sich in der Menschwerdung seines Sohnes, im Kind Jesus von Bethlehem, hier in diesem Jesus von Nazareth. Und das Buch des Heiligen Vaters ist äußerst lesenswert, Jesus von Nazareth. Und im auferstandenen Christus radikal auf unsere Seite gestellt hat. Und dass das Herz des unbekannten Gottes, dieses ganz anderen Unbekannten, in dem durchstoßenen Herzen Jesu Christi, seines Sohnes, unseres Herrn, auch unseres menschlichen Bruders, ein für allemal wirklich für uns schlägt. Und das ist das Entscheidende und Unterscheidende zu allen bestehenden Kulturen und Religionen. Dass uns der unsichtbare Schöpfergott des Himmels und der Erde seine menschliche Hand entgegenhält, entgegenreicht in der Menschwerdung, in der Geburt, im Kreuz, in der Auferstehung seines Sohnes, uns in allem gleich geworden ist, ausgenommen die Sünde. Ich erinnere mich noch an eine ganz ehrliche Aussage eines jüdischen Führers mit dem Namen Jadel, glaube ich, so hat er geheißen. Und zwar hat er die Sprache, unsere deutsche Sprache, gut beherrscht mit so einem etwas rheinländischen Slang, weil er in der letzten Minute den Hitler-Schergen gebürtig im Rheinland, von der Schippe gesprungen ist und dann eben nach Israel kam und dort eine neue Heimat gefunden hat. Und hat damals den Bischof Stimpfle und uns Dekane geführt durchs Heilige Land. Und als wir dann nach Nazareth gekommen sind, und hat er in einer sehr einfühlsamen Weise den Bus auf die Höhe fahren lassen. Nazareth liegt ja in einem Talkessel und in der Mitte des Talkessels eben die Wohnhöhle der Miriam, der Mutter dann von Jesus, der Gottesmutter, und darüber die großartige Verkündigungskirche. Und wie dann dieser Nathan zu uns gesagt hat, in aller Schärfe, hat er so nie mehr zu uns gesprochen, hat er gesagt, Herr Bischof, meine Herren, wir waren gemeinsam an Plätzen des alten Bundes, der Gottesoffenbarung, wir besuchten die Gräber von Abraham und Sarah, wir besuchten die Königsgräber, wir haben uns den Prophetentexten gestellt, wir waren in unserem Glauben an die Kabod Yahweh, an die Allheiligkeit Gottes einig. Aber hier gehe ich nicht mehr mit Ihnen mit. Für mich ist es Blasphemie, Gotteslästerung, dass die Kabod Yahweh, die Allheiligkeit Yahwehs, in der Menschwerdung eines Sohnes sich mit dem Dreck dieser Erde und mit dem Blut und mit den Tränen von uns Menschen verbündet. Das ist Blasphemie. Da gehe ich nicht mehr mit Ihnen mit. Es gab keine Diskussion. Wir alle haben geschwiegen, weil wir zum Teil natürlich von diesem Ort beeindruckt waren, wo sich also nahtlos Himmel und Erde in der Verkündigung an die Gottesmutter verbündet haben, in der Menschwerdung des Sohnes von Gott und des Kindes von Maria. Und Nathan stand dann beim Gottesdienst in der Verkündigungsbasilika mit verschränkten Armen, kritischen Blick an einer Säule. Ich bin dann später zu ihm gegangen und habe zu ihm gesagt, Nathan, danke. Danke, dass Sie nicht umeinander gesoßt haben. Danke, dass Sie nicht harmonisiert haben. Und danke, dass Sie gesagt haben, warum Sie an diesem Platz als Jude nicht mehr mit uns gehen können. Dass Sie zu Ihrem jüdischen Zeugnis gestanden sind und ganz deutlich herausgestellt haben, worin Sie sich als glaubender Jude von uns Christen unterscheiden. Eben diese radikale Zuwendung Gottes zu uns in der Menschwerdung seines Sohnes, uns in allem gleich, ich wiederhole das von Nathan, mit dem Dreck dieser Erde verbündet und mit unserem Fleisch und Blut und mit unseren Tränen und ausgenommen die Sünde. Und das ist das Entscheidende. Meine lieben Zuhörer, das ist das ungeheuer Herausfordernde. Und ich muss kein Prophet sein, wenn ich Ihnen sage, auf das wird es in den nächsten 50 Jahren ankommen. Dass wir das nie und nimmer verleugnen, sondern bezeugen und bekennen. Wenn wir es nicht tun, gehen wir gegenüber einem glaubensstarken Islam unter mit Kreuz und Fahnen. Und bei mir einem Militärbesuch, 50 Jahre Bundesheer Österreich, österreichische Militärseelsorge, sagte mir ein Ministerialdirigent, also nicht irgendjemand, der sich vielleicht in einer anmutigen Weise äußert, ein Ministerialdirigent vom Kultusministerium, dass ein bedeutender Imam zu ihm gesagt hat, die Schlacht 1683 am Weißen Berg haben wir verloren. Und man möge mir das bitte jetzt nachsehen, wenn ich das als Bischof sein Wort direkt wiedergebe. Und der Imam sagte, die Schlacht mit dem Penis werden wir gewinnen. Ganz eindeutige Aussagen. Ganz eindeutige Aussagen. Sodass wir also hier ganz klar und eindeutig wissen müssen, wer wir sind und zu welcher Überzeugung wir wirklich stehen und wie es unser Papst, ja, ich nenne es nicht so gern Enzyklika, sondern eher ein Bekenntnis schreiben, was es ja auch wirklich ist, Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Die Liebe ohne Wenn und Aber in einer radikalen Zuwendung zu dieser Welt und zu uns Menschen. Und ich gehe jetzt ein auf 1 Korinther 12,13. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche, auch wie es im Kolossertext heißt. Kolosser und Korinther. In jenem Leib strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden. Durch die Taufe werden wir ja Christus gleichgestaltet. Denn in einem Geist sind wir alle getauft, in einen Leib hinein. Und das erscheint mir das ganz Entscheidende, das Wichtige. Wir sind durch die Taufe, und das Taufwasser ist ja das Wasser aus der geöffneten Seite des Herzens Jesu, durch die Taufe wirklich festgemacht, rückgebunden in die Liebe des leidenden und hingegebenen Jesus, in das Leben des auferstandenen Christus. Und das wiederholt sich immer wieder. Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, alle, die an dem einen Brote teilhaben. So ist es im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, dem ältesten Bericht über die Eucharistie steht. Dieser Bericht ist älter als die Eucharistie-Berichte in den Evangelium. Das Haupt dieses Leibes ist Christus. Er ist das Haupt des Leibes, welcher die Kirche ist. Alle Glieder müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus Gestalt in ihnen gewinnt. Er selbst verfügt in seinem Leib der Kirche, die Dienstgaben immerfort, Vermöge deren wir durch seine Kraft uns gegenseitig Dienste leisten zum Heil, so dass wir die Wahrheit in Liebe vollbringend in allem auf ihn hinwachsen, der unser Haupt ist. Und das ist mir, meine lieben Gläubigen, so wichtig und so entscheidend, dass wir uns hier durch niemanden und durch nichts täuschen lassen. Er ist das Haupt des Leibes. Und Kirche ist nicht nur, wir werden das nachher sehen, bei dem Begriff subsistet, Kirche ist nicht nur da und dort, wo jetzt Menschen im Glauben zusammenkommen an Jesus und einfach unsichtbare, geistgewirkte Gemeinschaft, sondern Kirche ist ein lebendiger Organismus. Nicht nur unsichtbar, und das ist ja die Meinung unserer evangelischen Mitchristen. Keine organisierte Institution, in der Weise keine sichtbare Kirche. Nur dort, wo Menschen zusammenkommen, sich dem Wort Gottes stellen und dann gegebenenfalls in ihrem Verständnis, ich betone in ihrem Verständnis, das Abendmahl feiern, dort ist dann Kirche Jesu Christi, weil da Geist Jesu da ist, aber nicht in einem Amt, nicht in einer Beauftragung durch diesen Jesus Christus und nicht in der klaren, sichtbaren Weise, dass alle Glieder sind an ihm, der das Haupt ist, und wir Glieder an seinem Leib mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichen Aufgaben. Und hier ist noch der Verweis auf den Epheserbrief wichtig. Damit wir aber in ihm unablässig erneuert werden, gab er uns von seinem Geist, der als der eine und gleiche im Haupt und in den Gliedern wohnt und den ganzen Leib so lebendig macht, eint und bewegt, dass die heiligen Väter, die Kirchenväter, sein Wirken vergleichen konnten mit der Aufgabe, die das Lebensprinzip, die Seele im menschlichen Leibe erfüllt. Die Kirche ihrerseits ist ihrem Haupte untertan. Hier vergleiche das fünfte Kapitel des Epheserbriefes. Dieses fünfte Kapitel ist ja im Grunde genommen auch eine Textstelle für die Trauungsmesse. Aber kaum ein Priester traut sich ja, diesen Text herzunehmen, weil es nämlich da heißt, die Frau soll dem Mann untertan sein. Und der Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Aber, das muss man richtig verstehen, Paulus sagt dann, das ist ein Bild. Und zwar wie Christus zu seiner Kirche steht und die Kirche Braut Jesu Christi ist. Und Christus in Treue und Unverbrüchlichkeit zu seiner Kirche steht, so sollen Mann und Frau mit dem Segen und der Liebe Christi zueinander stehen. Sodass nämlich die christliche Ehe, und wer spricht denn noch davon? Die christliche Ehe ist ein Abbild für den Bund, den Christus mit seiner Kirche als Bräutigam mit der Braut geschlossen hat. Und ich wiederhole mich jetzt, wie Jesus Christus zu seiner Kirche in Treue steht, so sollen die beiden Partner in ihrer ehelichen Lebensgemeinschaft mit dem Schutz und dem Segen der Liebe Gottes in Treue zueinander stehen. Und das ist doch großartig. Und das macht den sakramentalen Charakter der Ehe aus. Sakrament als Sakrament der Ehe als Geschenk der Liebe und der Treue Gottes und ein Abbild für das Bündnis, das Jesus Christus unwiderruflich und nicht mehr rücknehmbar mit seiner Kirche geschlossen hat. Und auf diese Weise gut verständlich und gut erklärbar. Aus dieser wesentlichen Verbindung mit Christus, ihrem Haupt, folgt die Heiligkeit der Kirche. Die Kirche ist heilig, und das ist natürlich auch so ein heißes Eisen, wenn man so etwas sagt, die Heiligkeit der Kirche. Die Kirche ist heilig, denn sie wird durch Christus geheiligt, weil sie mit ihm vereint ist, durch ihn und in ihm wirkt sie auch heiligend. In der Kirche ist die ganze Fülle der Heilsmittel vorhanden. In ihr erlangen wir mit der Gnade Gottes die Heiligkeit. Sie werden sich jetzt von meinem Vortrag nicht alles merken können, aber wenn Sie das eine mit nach Hause nehmen, das erscheint mir so ganz, ganz wichtig, und das kommt von einem Theologen, dem wird es man eigentlich gar nicht so zutrauen, weil der schon in seiner Theologie manchmal gewagte Hypothesen auch in den Raum gestellt hat, nämlich Karl Rahner. Und Karl Rahner hat seinerzeit, wenn die Älteren unter uns erinnern sich, da gab es ja die Auseinandersetzung zwischen Hans Küng, fehlbar beziehungsweise unfehlbar. Und Küng sagte, und deshalb eben, ich beziehe es immer wieder, Kirche, unsere Heimat, die Kirche ist nicht unfehlbar, sie ist fehlbar. Und dem hat der Karl Rahner entgegengesetzt, sodass nämlich der Küng gar nicht durch irgendeine Institution, eine Glauben, die Sanctum Officium oder die Glaubenskongregation verurteilt werden musste oder durch einen Bischof, sondern Rahner hat dem Küng entgegengehalten, das unbesiegbare Wort Gottes. Und das ist dieser Jesus von Nazareth. Das unbesiegbare Wort Gottes geht mit der Kirche und in der Kirche durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende und bewahrt diese Kirche im Wesentlichen ihres Glaubens und ihrer Sittenlehre, das heißt also christliche Lebenslehre, vor Irrtum. Und deshalb ist die Kirche im Wesentlichen ihres Glaubens und ihrer Sittenlehre unfehlbar. Nicht, weil jetzt wir der Papst oder wir Bischöfe so super großartig wären, sondern weil dieses lebendige Wort, dieser unzerstörbare, durch keine Macht dieser Welt mehr zu zerstörende Jesus Christus durch seine Kirche und in der Kirche durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende geht. Und deshalb ist sie auch heilig. Ist sie heilig von Christus her in seinem unverfälschten, wegweisenden, orientierunggebenden Wort und ist heilig, weil er sich selber, dieser Fleischgewordene, dieser Gekreuzigte, dieser auferstandene Jesus Christus, sich immer wieder aufs Neue in den Sakramenten schenkt. Und Sakrament, nur nebenbei gesagt, ich bin etwas versucht durch den Fürst Löwenstein, der sich als oberste Reserve bezeichnet hat, zu sagen, wer weiß, woher Sakramentum kommt. Sakramentum, dieses lateinische Lehnwort, kommt aus der römischen Militärsprache. Und zwar haben die Soldaten, die Legionäre bei ihrem Dienstantritt, wenn ich die Fahnen dort sehe, die rechte Hand auf das kaiserliche Banner gelegt und haben ein Sakramentum geschworen, dass sie dem Kaiser und dem römischen Weltreich die Treue halten werden. Und die Kirche, die frühe Kirche, hat dieses Wort Sakramentum übernommen aus der Militärsprache des römischen Weltreiches und ihm eine andere Bedeutung gegeben. Und zwar die entgegengesetzte Bedeutung, dass Gott selber, wie wir vorhin sagten, der unsichtbare Schöpfer des Himmels und der Erde, ein Sakramentum geschlossen hat, einen Treue- und Liebeseid für uns Menschen, ein Treue- und Liebeseid, den er nie mehr zurücknehmen wird. Und deshalb hat auch das Zweite Vatikanische Konzil in Lumen Gentium, in der Kirchenkonstitution, Jesus Christus auch bezeichnet als das Ursakrament der Kirche. Als das Sakramentum, Treueeid und Liebesbündnis von Gott her, ungebrochen bis zum Ende der Zeit und Geschichte. Und das sind dann unsere Sakramente, ausgehend von Jesus Christus und die Heiligung des Einzelnen, des Getauften und des Gefirmten bewirkend. Die Kirche ist heilig, denn sie wird durch Christus geheiligt, weil sie in ihm vereint ist, durch ihn und in ihm wirkt sie, wie ich sagte, auch heiligend. In der Kirche ist die ganze Fülle der Heilsmittel vorhanden. In ihr erlangen wir mit der Gnade Gottes die Heiligkeit. Aus dem gleichen Grund ist die Kirche katholisch. Sie ist katholisch, weil in ihr Christus zugegen ist. Wo Christus Jesus ist, ist die katholische Kirche. So sagt es Ignatius von Antiochien in seinem Schreiben im 8. Kapitel, Absatz 2. In ihr ist der mit seinem Haupt vereinte Leib Christi in Fülle verwirklicht. Sie erhält somit von ihm die Fülle der Mitte zum Heil, die er gewollt hat. Das richtige und ganze Glaubensbekenntnis, das vollständige sakramentale Leben und das geweihte Dienstamt in der apostolischen Sukzession. Das ist kathologen. Das ist katholisch verbreitet über die ganze weite Welt. Und daraus ergibt sich natürlich auch, meine lieben Zuhörer, dann diese Aussage, die zunächst etwas schwer verständlich ist, aber ich mute es Ihnen zu, dieses ex opere operato. Ich gehe jetzt einfach von mir aus. Ich bin ein Sündiger, ich bin ein begrenzter Mensch. Ich gehe auch zur Beichte und empfehle nur jedem den Empfang des Bußsakramentes als Fest der Versöhnung. Ist ja auch Sakrament, Geschenk der verzeihenden Liebe. Das aber gerade, weil ja Christus wirkt, Heinz-Josef Algermissen, Walter Mixer und wie wir alle heißen, wir sind ja nicht Magnus Secret oder Superstar, sondern wir sind Werkzeuge. Wir sind Werkzeuge Jesu Christi. Und Jesus wirkt durch uns, der Allheilige. Und deshalb, wenn wir auch begrenzte, sündhafte Menschen sind, ist die Wirkweise des Wortes und der Sakramente heiligend und unbegrenzt, unfehlbar. Ex opere operato. Aus seinem Wirken herausgewirkt, nicht aus menschlichem Gutsein oder aus menschlichem Wollen heraus, sondern aus der Wirkweise Jesu Christi, wie ich vorhin sagte. Und nehmen Sie das mit nach Hause, das ist das Entscheidende. Er geht in der Kirche und mit der Kirche und durch die Kirche, durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende. Und deshalb ist sie unfehlbar und heilig. Ein Reporter einer bedeutenden Zeitung, ich kann jetzt nur nicht sagen welcher, hat seinerzeit beim Sterben von Johannes Paul II. Und bei der Wahl des jetzigen Papstes gesagt, es wäre so gewesen, fast greifbar, alles andere war zur Seite geschoben, wie wenn über Rom 14 Tage lang der Geist Gottes wirksam am Werk sei. Und das ist sicher jetzt keine Übertreibung, das hat diesen Journalisten irgendwie ergriffen, er hat es so für sich erfahren. Ich gehe über zum zweiten Punkt meiner Überlegung und das ist natürlich das, was uns gegenwärtig beschäftigt, auch im ökumenischen Gespräch und ich wollte das jetzt nicht aus Feigheit oder aus Schüchternheit oder Verlegenheit ausklammern. Wenn wir sagen, Kirche unsere Heimat, dann müssen wir wissen, wer diese geliebte Kirche ist. Oder wie manche sagen, dieser katholische Traditionsladen des dunklen Mittelalters, wo ich dann immer wieder dagegen halte, 20. Jahrhundert, mit 125 Millionen toten Menschen durch Ideologie und zwei Weltkriege bis zum Milosevic hin. Da ist wahrscheinlich das Mittelalter eine Lichtgestalt gewesen. Das 20. Jahrhundert wird einmal ganz, ganz herb wegkommen in der Geschichtsschreibung. Mit den Ideologien und mit diesen gnadenlosen, die Kultur vernichtenden Kriegen. Und 125 Millionen Menschen hat man über die Klinge springen lassen. Also schon auch immer wieder klar und deutlich, ich sage es nur deshalb jetzt als Nebenbemerkung, um einfach zu zeigen, es gibt Argumente, wir brauchen uns nicht von jedem Mann oder jeder Frau an die Wand spiegeln lassen und uns alles Mögliche vorhalten lassen. Es gab Fehlhaltungen und auch menschliche Verfehlungen innerhalb der Kirche, aber nicht nur Kirche, sondern bedingt eben auch durch die jeweilige geschichtliche Situation. Und die waren verheerender, wenn sich Menschen an die Stelle Gottes gesetzt haben. Aber zurück, was bedeutet das subsistit in, also das diese Kirche Jesu Christi, er das Haupt, ich wiederhole, er das Haupt, wir die Glieder. Und das in dieser Kirche, in dieser Sancta Romana Ecclesia Catholica, die Kirche Jesu Christi im Vollsinn des Wortes verwirklicht ist. Vollsinn des Wortes verwirklicht. Diese Zusammenhänge tief ausfaltend heißt es in der Erklärung Dominus Jesus im Jahre 2000 über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche. Jesus hat die Kirche als Heilsmysterium gegründet. Er selbst ist in der Kirche und die Kirche ist in ihm. Deswegen gehört die Fülle des Heilsmysteriums Christi auch zur Kirche, die untrennbar mit ihrem Herrn verbunden ist. Denn Jesus Christus setzt seine Gegenwart und sein Heilswerk in der Kirche durch die Kirche fort, die sein Leib ist. Wie das Haupt und die Glieder eines lebendigen Leibes zwar nicht identisch sind, aber auch nicht getrennt werden können, dürfen Christus und die Kirche nicht miteinander verwechselt, aber auch nicht voneinander getrennt werden. Ich kann nicht sagen, Jesus ja, Kirche nein. Das ist ein Irrtum in sich. Das kann ich nicht sagen. Wenn ich Jesus ja sage, muss ich genauso sagen, Kirche ebenso ja. Sie bilden zusammen den einzigen ganzen Christus. Diese Untrennbarkeit kommt im Neuen Testament durch die Analogie der Kirche als der Braut Christi, wie ich das schon erklärt habe, auch im Epheserbrief zum Ausdruck, aber natürlich auch in der Offenbarung. Deshalb muss in Verbindung mit der Einzigkeit und der Universalität der Heilsmittlerschaft Jesu Christi die Einzigkeit der von ihm gestifteten Kirche als Wahrheit des katholischen Glaubens fest geglaubt werden. Also wenn ich jetzt wirklich von der Einzigkeit Jesu Christi als Heilsmittler, wirklich als dem Mittler Gottes zu uns Menschen, im Bild gesprochen, die Hand, die Gott uns Menschen entgegenstreckt, in der Menschwerdung, im Kreuz, in der Auferstehung seines Sohnes, und er gegenwärtig ist im Wort und im Sakrament in der Kirche, dann muss ich die Kirche mit ihm genauso annehmen und akzeptieren. Wie es nur einen einzigen Christus gibt, so gibt es nur einen einzigen Leib Christi. Eine einzige Braut Christi, die eine, alleinige, katholische und apostolische Kirche, zu der wir uns Sonntag für Sonntag bekennen. Und zwar ausgehend, ja, wie auch beim apostolischen Glaubensbekenntnis, ausgehend von der Schöpfermacht und Herrlichkeit Gottes, dann hinein in unser Fleisch und Blut, in der Menschwerdung, dann Kreuz und Auferstehung und der Glaube in ihm, dem Gekreuzigten, auferstanden, an das Weiterleben über den Tod hinaus und dann das Bekenntnis. Und da heißt es ja nicht, ich glaube an die, sondern ich glaube die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. In diesem Kontext ist es angebracht, auf das Dokument der Glaubenskongregation über die Lehre der Kirche, gehe auch auf das kurz ein, Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche vom 10. Juli 2007 einzugehen. Ja, meine lieben Zuhörer, wenn ich jetzt den Landesbischof und den Sprecher der VELKD, der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirchen Deutschlands, ernst nehme, Wolfgang Huber, wenn er sagt, also wir müssen unser protestantisches Profil schärfer herausarbeiten und schärfer und deutlicher ins Gespräch bringen. Ja, warum soll dann die katholische Kirche von ihrem Ursprung und wie wir auch sehen werden, im Gegenüber und im Miteinander mit den Kirchen des Ostens, mit den orientalischen Kirchen, nicht auch ihr Zeugnis ablegen? Und was ich vorhin einleitend gesagt habe und wo Sie mir auch zugestimmt haben, ich wiederhole es einfach, dass Kirche verniedlicht worden ist, die vergangenen Jahrzehnte, auf seid nett zueinander, dann wollte Dominus Jesus im Jahre 2000 nach Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und jetzt hier in diesen Aspekten über die Lehre der Kirche nichts anderes ausgedrückt werden als du und ich. Dass wir wissen, warum wir eigentlich, sage ich jetzt liebevoll, zu diesem Laden Kirche gehören und was diesen Laden Kirche in besonderer Weise ausmacht. Und dass wir wirklich mit ihrem Motto sagen können, Kirche unsere Heimat. Denn wenn ich nicht weiß, was Kirche wirklich ist und woraus sie sich begründet und worin sie sich immer wieder auch auswirkt und zeigt, kann ich nicht sagen, Kirche unsere oder meine Heimat. Ich muss wissen, warum sie meine Heimat ist. Und ich muss wissen, was ich zu Recht glauben kann und was ich als Christ auch will. Das Dokument widmet sich einer wichtigen Frage, nämlich der nach der inhaltlichen Bedeutung des Subsistit in, ist in ihr verwirklicht und verdeutlicht präzisierend die Aussagen der Erklärung Dominus Jesus. Also Jesus ist der Herr und damit nichts anderes als die authentische Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Also das möchte ich doch sehr deutlich herausstellen. Nichts anderes wie die authentische Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und wir sollten uns auch hier nicht irgendwie scheu machen lassen. Diese Zusammenhänge sollten vor allem diejenigen zur Kenntnis nehmen, die stets einen antiökumenischen Rückfall des Lehramtes in irgendwelche nicht näher definierten finsteren Tiefen widmen. Und wittern. Und dann muss ich Ihnen eine Begebenheit erzählen. Ich war als Eichstätter Bischof in der Oberpfalz eingeladen zu einem Gesprächsabend mit den evangelischen Oberkirchenräten beziehungsweise auch Rätinnen, also den Obmännern der Kirchenverwaltung der gesamten Oberpfalz und der Bischof Algermissen wird es bestätigen, wenn ich sage, der Werner Scheele hat uns immer wieder in der Bischofskonferenz auf ein mögliches Diskussionspapier, Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen, verwiesen. Und das ist auch heute noch lesenswert. Ich habe es vor ein paar Jahren im Urlaub gelesen, hochinteressant, weil da nämlich ganz hervorragende Überlegungen, man könnte auch sagen Thesen, ausgesprochen sind, wo wir uns gegebenenfalls mit den Gemeinschaften, wenn ich jetzt Konzilian sein will, mit den Kirchen der Reformation, in mancher Hinsicht durchaus verständigen könnten. 120 Kirchenobmänner waren da. Ich bin darauf zu sprechen gekommen, und es ist ausgearbeitet worden mit von der katholischen Kirche. Was glauben Sie, wie viele von den 120 gewusst haben, dass es das existiert? Kein einziger. Es war absolut unbekannt. Und der evangelische Dekan von Neumarkt in der Oberpfalz hat dann gesagt, ja, der Herr Dr. Mixer hat recht, es existiert dieses Papier. Aber weil dieses Papier wirklich auch entgegenkommend ist auf der einen Seite reformatorischen Überlegungen und Bedürfnissen, auf der anderen Seite aber auch die ursprüngliche katholische Glaubensüberzeugung begründet und festhält, hat es nicht unbedingt dieses Wohlgefallen gefunden. Und Scheele hat es ja bei uns oft angemerkt und gesagt, wir sollten uns mit diesem Papier auseinandersetzen. Und wir sollten uns nicht immer wieder irgendwelche antiökumenische Anklagen um die Ohrwaschen schlagen lassen, sage ich jetzt altbayerisch. Nicht, sondern sage ich ja gar nicht wahr. Wieso? Wir stehen hier auch zu unserer Überzeugung und das ist ja unser gutes Recht. In Dominus Jesus lautet die entsprechende Passage, die sich ganz explizit auf die dogmatische Konstitution Lumen Gentium bezieht. Ich zitiere, die Gläubigen sind angehalten zu bekennen, dass es eine geschichtliche, in der apostolischen Sukzession, also in der apostolischen Nachfolge, verwurzelte Kontinuität zwischen der von Christus gestifteten und der katholischen Kirche gibt. Dies ist die einzige Kirche Jesu Christi. Sagt das Zweite Vatikanische Konzil. Dies ist die einzige Kirche Christi. Sie zu weiden hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen. Wir kennen Johannes 21, Vers 1 folgende. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Mit der vorausgehenden Frage, liebst du mich mehr als diese? Ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut. Auch Matthäus 28, 18. Lassen wir uns doch auch hier, meine lieben Zuhörer, nicht täuschen. Wir haben weitgehend keine unheilvolle Missionsarbeit betrieben. Wenn es hier von Jesus heißt gegenüber den Aposteln und geht hinaus bis an die Grenzen der Erde und verkündet die frohe Botschaft. Und wer glaubt, den tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer glaubt, damit ist die Freiheit gemeint. Jetzt könnte natürlich jemand gleich sagen, ja, wie war jetzt das bei der Entdeckung Amerikas? Wie war jetzt das 1491, wie war das 1492? Die Frage kann ich beantworten. Viele wissen das nicht. Dass zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Alexander Borgia, der Alexander der VI., bloß nebenbei gesagt, bis ins 19. Jahrhundert gab es auch Kardinäle, die verheiratet waren, weil sie keine Priester waren. Also nicht alle Kardinäle haben die Priesterweihe gehabt, also durch die ganze Geschichte hindurch. Und dieser Alexander der VI., der hatte ja Kinder aus einer vormaligen ehelichen Verbindung. Und ausgerechnet dieser Alexander der VI., der die Renaissance-Kultur ungeheuer gefördert hat, hat sich mit dem spanischen und portugiesischen König angelegt, hat ihnen die Exkommunikation und das Interdikt, die Schließung der Kirchen angedroht, wenn sie die Indianer zwangsmissionieren, wenn sie die Indianer versklaven und wenn sie die Indianer nicht menschenwürdig behandeln. Das ist in den Akten des Vatikans nachzulesen. Der hat dem spanischen und portugiesischen König das Interdikt und die Exkommunikation angedroht, wenn sie die Amerikaner nicht ordentlich behandeln und auch dieses Maß an Freiheit in der Missionierung gewähren. Dass das nicht immer passiert ist, sagen wir ganz klar in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit. Und es gab, wie Johannes Paul II. Im Jahr 2000 eindrucksvollst vor dem Kruzifix um Vergebung der Sünden gebeten hat, die katholische Christen im Laufe der Geschichte anderen Menschen angetan haben. Da spielt das mit herein. Aber es gibt ganz klar und eindeutig die Aussage. Und auf der anderen Seite aber das Wort Jesu hinauszugehen bis an die Grenzen der Erde und diese Botschaft bekannt zu machen. Diese Kirche in dieser Welt, Fundament der Wahrheit, wird unter 1 Timotheus 3,15 so errichtet. Diese Kirche in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht, subsistit in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Mit dem Ausdruck subsistit in wollte das Zweite Vatikanische Konzil zwei Lehrsätze miteinander in Einklang bringen. Auf der einen Seite, dass die Kirche Christi trotz der Spaltungen der Christen voll nur in der katholischen Kirche weiter besteht. Und auf der anderen Seite, dass außerhalb ihres sichtbaren Gefüges, und das möchte ich schon betonen, dass außerhalb ihres sichtbaren Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind. Sie verurteilt nicht die anderen christlichen Gemeinschaften oder sogenannte Kirchen. Nämlich in den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen. Bezüglich dieser Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ist festzuhalten, dass deren Wirksamkeit sich von der katholischen Kirche anvertrauten Fülle der Gnade und der Wahrheit herleitet. Könnte man natürlich sagen, überheblich, arrogant. Nein, weil bei aller Bescheidenheit um unsere eigene Begrenztheit im Wissen darum, aber um das volle Gegenwärtigsein des gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus in allen anderen christlichen Gemeinschaften oder Kirchen eben Elemente der Heiligkeit, der Wahrheit, der Gegenwart Gottes von Christus her gegenwärtig und von ihm hergeleitet sind. Was steht nun im jüngsten Dokument Antworten und Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche? Und das ist für uns heute wichtig. Zuerst einmal antwortet der Text auf die erste Frage, ob das Zweite Vatikanum die vorhergehende Lehre über die Kirche verändert habe. Das Konzil wollte diese Lehre nicht verändern. Und hat es auch nicht verändert. Es wollte sie vielmehr entfalten, vertiefen und ausführlicher darlegen, auch im Hinblick auf Heilselemente in nicht-katholischen Kirchen und Gemeinschaften. Die Antworten auf die zweite und dritte Frage gehen auf das Verständnis des Subsistit in ein, wie es im Zweiten Vatikanum in der Lehre über die Kirche grundgelegt ist. Und hier zitiere ich Lumen Gentium, 8. Artikel, Kapitel 2. Diese ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige, katholische und apostolische bekennen. Diese Kirche ist in dieser Welt als Gesellschaft verfasst, betone nochmal, als Gesellschaft verfasst und geordnet. Subsistiert in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Subsistenz meint jene immerwährende historische Kontinuität und Fortdauer aller von Christus in der katholischen Kirche eingesetzten Elemente, in der die Kirche Christi konkret in dieser Welt anzutreffen ist. Und Gott sei Dank ist sie das. Und nicht irgendwie in einer unsichtbaren und undefinierbaren Art und Weise im Sinne fast eines Gespenstes oder einer bloßen Geistigkeit, die im Letzten nicht zu greifen ist. Differenzierend wird festgehalten, nach katholischer Lehre kann man mit Recht sagen, dass in den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, Kraft der in ihnen vorhandenen Elemente der Heiligung und der Wahrheit die Kirche Christi gegenwärtig und wirksam ist. Das Wort subsistiert wird hingegen nur der katholischen Kirche allein zugeschrieben, denn es bezieht sich auf das Merkmal der Einheit, das wir in den Glaubensbekenntnissen bekennen. Warum ist subsistit in und nicht einfach ist ausgedrückt? Dieser Terminus bringt klarer zum Ausdruck, dass außerhalb des Gefüges der Kirche, und das möchte ich noch einmal betonen, und sollten wir im ökumenischen Gespräch, kann man das durchaus aufrichtig einbringen, vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Und in dieser Weise bemüht sich auch unser Papst Benedikt XVI., gerade auch in Bezug auf die Kirchen des Orientes hin, auf die orthodoxen Kirchen, auf die griechisch-katholischen Kirchen, in die ja uniert sind. Aber es gibt, das habe ich lange nicht gewusst, auch orientalische Kirchengemeinschaften, die beispielsweise mit der katholischen Kirche, eine Sakramentsgemeinschaft haben, Sakramentseinheit, aber noch nicht voll in dieser gesamten Gemeinschaft der Kirche stehen. Und das ist also schon ein Wirken hin des gegenwärtigen Pontifikates. Jetzt, lieber Professor Gintert, die Mixerzunge ist zu lange geworden, gell? Sie muss beschnitten werden. Jetzt sagen Sie mal, wie flur das ist. Dann muss ich mich bescheiden. Das Wesentliche ist ja wirklich gesagt worden. Ich will noch ganz kurz das eine hinzufügen, weil aber die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche, deren sichtbares Haupt der Bischof von Rom und Nachfolger des Petrus ist, nicht eine bloß äußere Zutat zur Teilkirche ist, sondern eines ihrer inneren Wesensmerkelemente leidet, das Teilkirche-Sein jener ehrwürdigen christlichen Gemeinschaften unter einem Mangel. Es fehlt also die volle Einheit im Bekenntnis zu diesem Haupt, das Jesus Christus ist, und zu den Gliedern am Leib der Kirche. Wir sehen also, Christus lebt und wirkt in einer ganz konkreten, geschichtlich, übergeschichtlich, irdisch-himmlischen, zeitlich, überzeitlichen Kirche fort. Diese Kirche ist keine Geistkirche, das ist wirklich festzuhalten, deshalb Kirche unsere Heimat, sondern eine geschichtlich verfasste, mit ganz bestimmten, konkreten Strukturen und Ausformungen, mit ganz konkreten Handlungsvollzügen, die nicht austauschbar, ersetzbar oder gar eliminierbar sind. Die Kirche in dieser konkreten Verfasstheit ist in der Geschichte Werdung, das heißt in der leiblich-historischen Konkretisierung Jesu Christi in seiner Menschwerdung, seiner Inkarnation wesentlich verankert und auf diese zurückzuführen. Scharf auf den Punkt gebracht, wenn man das subsistit in die Verwirklichung der einen Kirche in der katholischen Kirche auflöst oder zur Disposition stellt, löst man auch das richtige und adäquate Verständnis des wirklichen und konkreten Fortlebens Christi in eben dieser durch ihn gegründeten Kirche fest. Und das möchte ich abschließend sagen, halten wir wirklich daran fest und nehmen wir das mit, dass wir in dieser Kirche wirklich eine geistige Heimat finden. Der Papst, die Bischöfe, die Priester, unsere Ordensleute, ein jeder von uns hat seine Grenzen im Gutsein, hat auch seine Grenzen im Glauben können, hat seine Grenzen in der Liebe. Aber Jesus Christus, der fleischgewordene Gottessohn, dieser Jesus von Nazareth, dieser auferstandene Christus, ist wirklich in seiner Liebe bedingungslos und unbegrenzt. Und dieses sieghafte Wort Gottes, das durch keinen Irrtum und durch keine Macht dieser Welt mehr besiegt werden kann, geht in der Kirche und durch die Kirche und mit der Kirche durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende. Und deshalb kann diese Kirche für uns eine geistige Heimat sein und ein bleibendes Zuhause im Leben und über den Tod hinaus. Ich danke Ihnen.